Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit und von der schönsten Insel in der Nordsee. Ich freue mich, dass wir heute an diesem Freitag, und zwar Karfreitag, zusammen sind. Und ich bin heute ausnahmsweise mal auf der Insel. Ich finde es ja immer wieder schön, hier zu sein. Bestes Wetter, also zumindest auf der Insel. Ich kann nicht fürs Festland sprechen und für alle, die uns woanders hören. Aber erstmal freue ich mich, dass wir heute wieder zusammen sind. Und wir können ja beide auch mal, Wilhelm, auch mal drüber sprechen, Karfreitag, was das alles bedeutet und warum es heute auf der Insel so still ist. Moin erstmal, Wilhelm.
Moin, hallo und ein donnerndes Hey, hätte ich fast gesagt, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Karfreitag ist natürlich im Reigen sozusagen der Osterfeiertage der ruhigste Tag. Da sind alle Geschäfte geschlossen, also nur sozusagen der tägliche Bedarf kann abgedeckt werden, was Lebensmittel betrifft und so weiter. Und auch Veranstaltungen sind verboten. Und ich glaube, das ist auch insofern ein besonderer Tag, als dass die Menschen sich vielleicht auch mal darin üben müssen, in Ruhe, in Stille, dass dieser ganze Kommerz nicht da ist. Ich finde das wichtig, dass es auch noch so einen Tag im Jahr gibt.
Und es ist ja einer der wichtigsten Tage, Feiertage in der katholischen Kirche. Das ist der Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz. Und deswegen wird er auch stiller Freitag oder hoher Freitag genannt. Also da kommt eine ganz besondere Bedeutung auf einen zu. Ich weiß ja auch, und das bist du ja auch, wir sind ja beide katholisch und im Emsland groß geworden, wo ja diese Feiertage noch eine sehr, sehr große Bedeutung hatten. Da wurde auch wirklich sehr streng drauf geachtet, dass man auch wirklich kein Fleisch aß, dass man wirklich Ruhe hielt, dass man zur Kirche ging. Das war in Teilen, fand ich zumindest als ganz kleines Kind, manchmal ein bisschen gespenstisch, aber mittlerweile hat es sich ja geklärt. Aber auch in der heutigen Zeit, dass das tatsächlich auch noch so gemacht wird, noch eingehalten wird, das merkt man auf der Insel auch schon, finde ich. Also das ist ein bisschen ruhiger, der Trubel ist nicht da, die Leute sind nicht so unterwegs wie sonst. Zwar spazieren sie hier über die Straße, wenn ich mal aus dem Fenster gucke hier, aber es ist nicht so rappelvoll.
Ja, und ich meine, unsere Zuhörer können und Zuhörerinnen können es nicht sehen, aber wir sind hier ja schön zusammen und haben es uns gemütlich gemacht mit einer Tasse Tee und Stöfchen auf dem Tisch, wie sich das gehört auf Norderney. Und insofern vermissen wir da ja erstmal nichts. Die Insel ist sehr, sehr gut besucht. Wir sind gut gebucht über Ostern. Das freut uns natürlich sehr, nach dem kalten und strengen Winter jetzt auch mal wieder ein bisschen Sonne zu sehen. Es ist zwar noch frisch allerorts, wie man so schön sagt, aber der Sommer hat uns ja auch noch lange nicht erreicht. Aber ich hoffe, dass er kommt und besseres Wetter mitbringt als letztes Jahr.
Auf jeden Fall, also man muss ja dazu sagen, es war ja, wir haben es ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, es war ja echt ein super harter Winter. Ich habe hier mal Freunde getroffen, die hatten einen Balkon oben, die sagten, also ich habe seit den 70er Jahren nie so viel Schnee tatsächlich auch vom Balkon, von der Terrasse schieben müssen. Ich habe gedacht, hat er gesagt, dass mir der Balkon abbricht, weil das war irgendwie über einen Meter hoch. Liegt wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen an den Winden. Also der Schnee wird ja auch hier dann doch schon ein bisschen vertrieben und landet manchmal dann in einer Ecke und türmt sich da ein bisschen hoch. Ne? Aber zum Glück, Schnee ist jetzt gar nicht mehr da. Also nicht, dass Sie, wenn Sie jetzt nach Norderney kommen wollen, denken, da liegt noch Schnee. Auf gar keinen Fall. Schönes Wetter hier.
Ja, genau, da hast du recht. Und insofern werden wir die Ostertage hier hoffentlich alle gemeinsam genießen können.
Wir müssen noch ein bisschen zurückblicken, Wilhelm. Es gibt ja immer, und das hast du ja schon früher auch schon mal erzählt, die Insel ist natürlich prädestiniert für Konferenzen. Hier sind viele hochrangige Politikerinnen und Politiker, die hier regelmäßig sind. Es gibt hier Ministerpräsidentenkonferenzen etc. etc. Die letzte große Konferenz, die ihr hattet, das war die Sportministerkonferenz auf Norderney. Welche Sportminister waren denn da? Waren es alle aus allen Bundesländern oder hat jemand gefehlt und was ist dort besprochen worden?
Also tatsächlich waren alle Vertreter da. Das sind ja aus unterschiedlichen Ministerien, je nachdem, wo in den Bundesländern dann letztendlich der Sport aufgehängt ist. Bei vielen ist es das Innenministerium,
genau.
Aber häufig auch das Schul- oder Kulturministerium. Da sind die Bundesländer sehr, sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Die Vertreter des Bundes waren auch hier. Es waren Spitzensportler auf der Insel. Also ein illustrer Reigen, Ludger, und es war großer Bahnhof mit viel Polizeischutz.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Das kennen wir ja auch schon von vorherigen Veranstaltungen. Wir haben ja schon Angela Merkel als Bundeskanzlerin hier auf der Insel gehabt zu Tagungen und natürlich auch Herrn Scholz mit der SPD, mit einer großen Tagung hier auf der Insel. Und insofern sind wir diesen Bahnhof mittlerweile auch gewohnt. Wir werden ja im Mai dann noch die Energieministerkonferenz hier auf Norderney haben. Ja, Norderney als Tagungsinsel ist natürlich insofern immer interessant, als wir sagen immer so schön, wir diesen geschlossenen Raum haben und abends dann spätestens auch keiner mehr flüchten kann, sodass eben dieser Effekt des Zusammenseins und des Austausches im Besonderen gegeben ist. Und wir erfreuen uns da großer Beliebtheit. Also wir haben hier auch aus dem Spitzenmanagement Deutschland von großen Firmen haben wir hier Sitzungen, Tagungen, weil man sich eben hervorragend auf einer Insel zurückziehen kann. Und Norderney, das kann ich ja auch, wenn Eigenlob stinkt, sagt man ja immer so schön. Ja, aber ich glaube, dass wir ganz hervorragende Infrastrukturen dafür haben und das wertschätzen unsere Tagungsgäste auch sehr.
Ein Thema hast du ja gerade schon angesprochen, das Thema Sicherheit. Man kann hier tatsächlich ja nicht einfach so weg. Das gilt ja auch zum Beispiel für Leute, die etwas stehlen wollen und so weiter. Die sind immer auf eine Fähre oder sonst was angewiesen. Und ich glaube schon, dass also dieser Closed Shop, würde ich es mal sagen, von außen ja nur mit bestimmten Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Ich glaube schon, dass es auch darin ein Grund ist, trotz der Tatsache, dass natürlich, wenn die Sportminister oder andere da sind, hier auch ein hohes Sicherheitsniveau herrscht. Aber ich glaube, das habt ihr auch schon gelernt über die ganzen Jahre. Wenn du das jetzt sagst, ich meine, wir kommen ja gleich noch zu der Thematik, aber hat sich das in den letzten Jahren verschärft? Du bist jetzt seit dem 1. April ja 25 Jahre auf der Insel als Kurdirektor. War das früher lockerer? Waren die Sicherheitsmaßnahmen früher etwas, sag ich mal, ein bisschen laxer? Oder hat sich das jetzt tatsächlich in der letzten Zeit, wo wir auch die vielen Krisen auf der Welt haben, wo auch eine Bedrohung von anderen Seiten da ist, hat sich das verschärft?
Also ich würde sagen, dass es sich nochmal verschärft hat. Also mit Sicherheit, die Sicherheitsauflagen sind immer sehr hoch gewesen, insbesondere wenn die Kanzler hier auf der Insel waren. Also das fängt an mit Tauchern, die die Fähre oder die Schiffe, die dann letztendlich diese Gäste transportieren, im Grunde den Rumpf absuchen.
Nach Minen oder sowas, ne? Ja.
Genau, mit Hundestaffeln und großem Polizeiaufgebot. Also das hat es eigentlich immer schon gegeben. Aber wir haben den Eindruck, dass es sich insgesamt, was die Personenzahlen betrifft, auch quantitativ gesteigert hat. Mhm. Auch das Konversationshaus dann relativ großräumig dann gesperrt ist, mit hohen Sicherheitsauflagen. Also selbst ich sozusagen als Geschäftsführer des Staatsbades musste mich dann ständig ausweisen, wenn ich da irgendwie rein wollte. Das hat sich sicherlich verändert zu den früheren Jahren. Aber ein Indikator, vielleicht erinnerst du dich noch, nach der Wende war es doch so, dass wir damals in den Reichstag ohne großen Aufwand reinkommen konnten.
Absolut, überhaupt kein Stress.
Ja. In diese Glaskuppel. Und schau dir mal den Aufwand an mit dieser aufgebauten Containeranlage. Du musst dich da anmelden, du musst einen Ausweis dabei haben. Du kommst durch eine Sicherheitsschleuse. Also auch da hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Ich persönlich finde das schade, weil damals als junger Mensch habe ich das sehr genossen, dass also gerade die Politik so volksnah war.
Dieses Freiheitsgefühl auch, ne?
Dass man an jeden ran konnte. Und da hat sich echt viel verändert und das finde ich schade. Und aus dem Grund hat sich, glaube ich, Politik immer mehr auch vom Volk entfernt. Es ist nicht nur diese inhaltliche Entfernung, manchmal ist es, glaube ich, auch die räumliche Entfernung. Also es ist schwierig, da ranzukommen. Und viele Politiker sehen diese Notwendigkeit auch ein, aber ich glaube, sie sind selbst gar nicht so sehr glücklich damit.
Ich glaube schon, dass sie manchmal so auch Gefangener des ganzen Systems sind und auch Gefangener dessen, welchen Sicherheitsmaßnahmen sie sich permanent zu unterziehen haben. Und ich glaube auch, dass sie in Teilen gar nicht mehr so offen sprechen können, zumindest nicht vor großen Mengen, wie sie das gewohnt waren. Weil ich glaube, das Aggressionspotenzial hat sich doch gesteigert. Also man merkt, glaube ich, ich war letztens auch bei einer öffentlichen Veranstaltung, dass du, früher hast du dir das angeschaut und hast gedacht, okay, du hast deine Meinung dazu. Aber mittlerweile hat man so das Gefühl, dass so eine latente Aggression immer mit dabei ist, ne?
Ja, also das ist schon auch erstaunlich und ja, man könnte als Außenbetrachter auch sagen, mein Gott, was wird da für ein Aufwand betrieben? Aber du kennst das ja, tausendmal geht irgendwas gut.
So ist es, genau.
Und einmal geht es daneben und dann sind auch sofort alle da. Dann wird das Feld von hinten aufgerollt und aufgeräumt und wer hat wo versagt und da muss ja immer der Schuldige gefunden werden. Und das ist der Preis, das muss man wirklich sagen. Und das ist ein relativ hoher Preis, den da einige zahlen müssen. Das sehe ich ja schon auch so, ja.
Wir kommen aber jetzt zu blühenden Zeiten. Ich will es mal so formulieren. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass sich doch eine ganze Menge in den letzten Jahrzehnten verändert hat, auch spürbar verändert hat für uns alle. Du hast am 1. April vor 25 Jahren hier auf der Insel als Kurdirektor angefangen. Vor 25 war das ja auch schon, war das ja damals noch eitel Sonnenschein, als du gekommen bist. Warum hat sie ja nicht auf die Insel verschlagen? Wie konnte es passieren, dass du auf Norderney gelandet bist und tatsächlich seit 25 Jahren dann noch hier bist?
Ja, erstmal muss ich sagen, Ludger, ich mag gar nicht darüber nachdenken, dass das schon 25 Jahre her ist und ich heute hier sitze und denke, mein Gott, wo ist diese Zeit hin? Auch darüber haben wir ja schon ganz oft gesprochen und ich habe den Eindruck, je älter ich werde, desto schneller fliegt die Zeit an mir vorbei. Also man hat wirklich den Eindruck, ein Jahr jagt jetzt nur noch das andere und kaum ist der Sommer zu Ende, ist dann schon wieder Weihnachten. Irgendwie so kommt es mir mittlerweile vor. Und ja, ich war selber ein wenig erschrocken über diese Zahl 25, dass es schon so lange mich hier auf der Insel gibt. Und am Ende des Tages, ja, wie bin ich hierher gekommen?
War das Zufall? Hat man dich angesprochen? Es gibt ja die Headhunter, die sagen hier, da ist jemand, der wird daher wohl hinpassen. Hast du dich aktiv beworben oder ist es dann doch eher durch Zufall passiert?
Ja, ich war ja vorher im schönen Nordrhein-Westfalen in Bad Westernkotten tätig. Das waren drei große Kliniken dort mit einer riesigen Therme. Das ist ein sehr schönes ein sehr schöner Badeort in der Nähe von Lippstadt und habe mich dort auch sehr wohl gefühlt. Ich war damals dort schon Leiter oder Vorsitzender des Marketingausschusses des Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverbandes. Und in dem Kontext war ich auch auf der einen oder anderen Tagung mal unterwegs und musste mal ein Podium machen oder auch mal ein Interview. Und da wurde ich beobachtet vom damals zuständigen Ministerialdirigenten in Hannover, der also auf der Suche war nach einer Nachfolge hier auf Norderney.
Und wusste der denn, dass du Niedersachse bist? Ich meine, der wird sich ja vielleicht auch informiert haben, oder?
Ja, er hatte mal ein Gespräch vorher beobachtet, das habe ich aber gar nicht mitbekommen, wo wir mit ein paar Kollegen zusammengesessen haben, wo ich gesagt habe, so als Niedersachse würde mir natürlich auch eine Insel mal gefallen, also das würde mich schon sehr reizen, aber das war ehrlich gesagt nicht im Kontext mit ihm, das war ein Gespräch, was er beobachtet hat und dann hat er mich nochmal offensichtlich erlebt in einer Veranstaltung und hat mich dann angesprochen. Also ich werde das auch nie vergessen und dann wurde ich eingeladen nach Hannover und ich habe mich in meiner damaligen Position eigentlich sehr wohl gefühlt und es brach so auf einen herein, verstehst du? Das war damals also,
war das so nach dem Motto, Sie können jetzt annehmen oder sehr gerne annehmen? Wie war das damals?
Ja, nicht ganz. Dazwischen lag noch Weihnachten. Mir wurde also die Gelegenheit gegeben, die Feiertage zu nutzen, um nochmal drüber nachzudenken. Ich war fürchterlich krank, damals weiß ich. Also ich kriegte sofort eine Grippe und also ich glaube, das hatte auch ein bisschen was mit dieser schwerwiegenden Entscheidung zu tun. Die ist mir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen geschlagen.
Die hat den niedergelegt, genau.
Ja, das Schicksal hat am Ende entschieden. Also der damalige Aufsichtsrat in Bad Westernkotten hatte eingefordert, dass wir in das Geschäftsführerhaus nach Bad Westernkotten ziehen. Damals war dort eine Ärztin noch zugegen, die dort wohnte. Die hatte Familie und die wollte ich damals dort nicht rausweisen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Also die hat Familie und die soll in Ruhe was suchen können. Und sie hatte dann was gefunden und wir hätten dahin ziehen müssen. Und dann hat meine Frau ihm gesagt, du, wenn wir jetzt ohnehin den Umzugswagen holen, dann kann er auch nach Norderney fahren.
Ja, genau, das ist doch super.
Und somit hat das Schicksal entschieden. Am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, ich war damals Anfang 30, eine Riesenchance auch, Norderney, einer der touristischen Destinationen, auch nicht nur in Niedersachsen, sondern auch Deutschland. Na, also mit rund 3,5 bis 6 Millionen Übernachtungen und 560.000 Gästen. Also das ist schon was. Und
Hattest du Respekt davor so richtig? Oder hast du gedacht, ich bin jung, ich bin dynamisch, ich weiß, was ich will und ich rock den Laden.
Genau. Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, es war schon... Also ich gehe mit allem an Respekt ran, aber nicht mit Angst. Also das kenne ich nicht. Ich bin kein ängstlicher Mensch, ich bin aber ein sehr respektvoller Mensch. Nicht nur meinem Gegenüber, sondern auch dem, was ich an Tätigkeit tue. Und wertschätze das auch sehr, dass ich so viele Jahre hier auf der Insel sein darf. Also für mich ist das kein Selbstverständnis und auch immer noch ein Privileg, das tun zu dürfen und auch
vor allen Dingen... Ich glaube, da würden andere ihre Schwiegermutter und Mutter umbringen, um so einen Job zu kriegen, glaube ich.
Ja,
im übertragenen Sinne natürlich.
Ich hoffe nicht. Genau,
nein,
richtig.
Aber es ist klar, ich weiß.
Aber sicherlich ist das schon auch ein begehrtes Amt, gleichwohl wir feststellen müssen, wir haben ja jetzt bald Landtagswahlen auch in Niedersachsen, die stehen an und Kommunalwahlen vor allen Dingen schon im September. Und es war sehr schwierig, also gerade auch hier in der nordniedersächsischen Region, also neue Bürgermeister und auch Landräte zu finden. Also viele hören jetzt auf, zu meiner Verwunderung auch vorzeitig. Also ich glaube, dass das alles auch nicht mehr so spaßig ist. Also man ist gerade auch in der Politik ein Stück weit der Öffentlichkeit ausgesetzt. Das heißt ja immer, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, muss auch damit leben, dass er angefeindet wird. Ich finde das einen eigenartigen Umgang mit Menschen, die sich ja auch irgendwo ein Stück weit bereit erklären, Verantwortung zu übernehmen. Man muss ja froh sein um jeden, der das möchte und tut.
Und es gibt ja auch noch viele Ehrenamtliche, ne? Und du hast es ja gerade auch gesagt, das Thema, mit dem du hier auf die Insel gekommen bist, war unter anderem Respekt, keine Angst, aber Respekt vor der Aufgabe. Und ich finde auch solche Leute, gerade die auch in Politik in Teilen ehrenamtlich unterwegs sind, aber auch hauptamtlich, dass man denen auch mit Respekt entgegenzutreten hat, weil sonst funktioniert auch eine Demokratie, wie wir sie eigentlich alle schätzen, funktioniert dann nicht mehr.
Ja, also grundsätzlich ist es ja auch so, Ludger, wie man in den Wald rein heult, so heult es zurück. Und ich bin einer von 10 Kindern zu Hause gewesen und respektvoller Umgang und vernünftig die Dinge zu besprechen, das ist uns gelehrt worden von meinen Eltern. Das war sehr wichtig, sonst wäre es wahrscheinlich auch drunter und drüber gegangen. Es ging auch wohl mal drunter und drüber. Wir waren auch 8 Jungs, also da ist mal ordentlich auch Krach in der Bude. Aber immer Respekt und immer vernünftiger Umgang und ich kann auch sagen, das Ergebnis ist, dass wir alle heute noch in einem sehr guten familiären und freundschaftlichen Kontakt stehen. Ich denke, das ist auch ein Ergebnis von Umgang, wie man das gewohnt und gelernt hat. Und du fragtest ja, wie bist du, mit welchen Gefühlen bist du hier damals hingegangen? Ich glaube auch mit einer guten Portion Naivität, die ich mir im Übrigen behalten habe. Ich pflege immer zu sagen, ich fühle mich nicht in der Lage, so schief zu denken, wie andere gewickelt sind. Das kann ich einfach nicht. Und ich muss immer sagen, ich kann anderen auch immer nur das unterstellen, was ich selber täte. Und wenn ich dann umgekehrt manchmal sehe, was mir schon hier in den 25 Jahren unterstellt wurde, dann habe ich gedacht, oh weia, oh weia, oh weia. Aber am Ende des Tages bin ich nach 25 Jahren, glaube ich, mehr als angekommen. Und diese Eigenschaften des Respekts, auch dieser Portion von Naivität, die hat mir hier sehr geholfen, weil damit geht man dann wertfrei auch an die Sache ran. Also ich bin sowieso überhaupt ein Mensch, der sich lieber selber ein Bild macht. Ich war am Anfang unglaublich viel unterwegs, habe viel zugehört, habe natürlich auch viel mitbekommen, habe natürlich auch meinen Teil gedacht. Auch das gehört dazu, nicht immer alles rauszuposaunen, was man denkt, obwohl ich durchaus dafür bekannt bin, dass ich meine Meinung sage, auch wenn sie unangenehm ist. Aber auch das kann man respektvoll tun. Und ich finde immer, die Themen müssen Hand und Fuß haben. Also es muss Lösungen geben. Geht nicht, gibt's nicht, sage ich immer. Und das versuche ich auch in unserem Unternehmen fortzuleben. Ich habe ein tolles Team an Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen und bin auch nach 25 Jahren immer noch sehr, sehr froh, diesen Job tun zu dürfen.
Ist ja, das hast du gerade schon gesagt, ein Privileg. War dir das damals bewusst schon, als du auf die Insel gekommen bist? Klar, logisch, du hast gesagt, das ist ein tolles Angebot. Deine Frau hat gesagt, okay, wenn Umzugswahl, dann können wir auch noch eine Lanai. Aber die Insellage ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du auf dem Festland irgendwo bist, weil das wissen wir beide, wenn man hierher will oder auch mal weg will, es dauert halt seine Zeit, um hierher zu kommen oder auch mal wegzukommen. War dir das damals schon bewusst, dass man sich nicht einfach ins Auto setzen kann und dann irgendwie mal, keine Ahnung, Richtung Papenburg oder Richtung Oldenburg oder Hannover zu fahren? Das ist ja dann immer doch ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden.
Nein, tatsächlich war mir das nicht bewusst, aber ich hatte ja vorher auch nie auf einer Insel für eine längere Zeit gelebt. Insofern haben, und das erlebe ich ja heute noch, viele so eine Idealvorstellung von dem Leben auf einer Insel. Ich sage immer, das muss man mögen oder nicht. Dazwischen gibt es nicht so viel. Und bei den meisten zeigt sich das so in den ersten 2 Jahren. Also ich sage immer, wenn man nach 2 Jahren sich hier immer noch wohlfühlt, dann hat einen die Insel gepackt. Sie lässt einen dann auch nicht mehr los. Im Gegenteil, ich habe heute eher größere Schwierigkeiten, in urbanen Regionen am Festland zu sein. Also Berlin, Hannover, große Städte, in denen ich häufiger bin, stressen mich mittlerweile enorm, dieser Lärm. Ich merke die Luft. Das ist auch keine Einbildung. Also das spürt man ganz deutlich. Also wir haben hier diese satte, fette Luft, sage ich immer, die ich sofort spüre, wenn ich woanders bin, dass sie dort nicht ist. Insofern bin ich mittlerweile Insulaner durch und durch, auch wenn mir bewusst ist, dass ich das so gar nicht sagen darf. Ich bin hier schließlich nicht geboren. Das Thema hatten wir auch schon.
Thema haben wir schon mehrfach.
Werden wir auch nicht aufploppen lassen.
Nee, alles gut.
Und das Gefühl lasse ich mir ja trotzdem auch nicht nehmen. Denn Gefühle sind ja frei und Gedanken auch. Und das ist auch gut so. Aber um auf deine Fragestellung zurückzukommen, was habe ich erwartet? Also ich glaube, ich bin hier mit ganz vielem Fragezeichen auch in den Augen hergekommen. Ich wusste weder, was mich hier lebenstechnisch erwartet, noch was mich in der Breite auch berufstechnisch erwartet. Also klar, also man hat die Zahlen, Daten und Fakten. Damals gab es so um die ja, 3 Millionen Übernachtungen. Es waren über 200 Mitarbeiter. Aber das Ganze dann zu erleben, das Ganze dann gestalten zu müssen, also das habe ich ja nicht einordnen oder einschätzen können. Und ich bin auch ehrlich, ich habe es auch am Anfang völlig unterschätzt. Also ich bin hierher gekommen und habe erstmal auch ordentlich viel Gegenwind. Also da kommt so ein junger Grüner noch hinter den Ohren grün, so ein junger Spund und will hier mal die Welt revolutionieren. Und das hat man mir auch deutlich zu verstehen gegeben. Denn mein Auftrag war ja damals, als ich eingestellt wurde, ich war ja Landesbediensteter. Ja. Ich bin ja nicht über der Staatsbahn eingestellt worden. Und ich bin über das Land Niedersachsen eingestellt worden und ich sollte Norderney kommunalisieren. Das war mein Auftrag.
Aber wenn ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich meine, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, Insel hat natürlich auch einen anderen Charakter als Festland. Insulanerinnen und Insulaner, die hier groß geworden sind, geboren wurden, die fest in den Strukturen stecken, die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf so eine Insel. Vielleicht auch manchmal einen, sag ich mal, einen sehr isolatären. Aber auf deiner Seite, du kommst dann von außen, du sollst was reinbringen. Wie war denn die Aufnahme hier? Du hast gerade gesagt, klar, du bist kein Insulaner, aber wie bist du hier aufgenommen worden? War das erstmal skeptisch oder lass den Jungen erstmal kommen? Wir zeigen dem schon, wo seine Grenzen sind oder wie war das damals?
Ja, das war so das Letztere. Also ich wurde wirklich ausgetestet. Man hat sich an mir ausprobiert und da ich also relativ klare und feste Vorstellungen von Zusammenarbeit, aber auch von Inhalten hatte, bin ich auch sehr schnell auf Granit gestoßen und bin auch durchaus in den ersten 5 Jahren hier angefeindet worden. Das war keine leichte Zeit. Das übertrug sich auch durchaus auf unsere Familie. Das war die härteste Zeit, wahrscheinlich die Bewährungszeit auch.
Auch die prägendste wahrscheinlich. Ne?
Und auch die prägendste. Das, also ich bin kein nachtragender Mensch, aber wie heißt es so schön, ich vergesse nicht. Also das sitzt schon tief in mir drin und das kann man auch nicht so einfach abschütteln. Aber es bestimmt nicht mein Leben und es hat mich nicht zugemacht für diese Insel, sondern im Gegenteil, es hat mich mehr geöffnet. Ich war daran interessiert, wie sind die Menschen hier wirklich und warum können sie so sein, wie sie sind. Und es gab aber auch genauso viele, die einen immer unterstützt haben, die 100% verlässlich sind. Wir hatten hier sehr schnell einen Freundeskreis, der Gott sei Dank mit meiner persönlichen Arbeit wenig zu tun hatte. Da konnten wir uns sehr gut fallen lassen. Liebe Grüße auch mal an dieser Stelle an all diese besonderen Menschen, die wir auch überhaupt nicht mehr missen möchten. Und wichtig ist, dass ich es keinen Tag bereut habe, so schwer wie es manchmal war. Ja, und dann muss ich auch feststellen, dass das Staatsbad hier traditionell auch immer im Mindset der Menschen auf der Insel einen schweren Stand hatte. Also
auch waren vor dir schon quasi.
Vor mir schon. Wir waren immer so der Buhmann der Nation. Also das Land war weit weg und das Land hat ja dieses Staatsbad damals sozusagen geleitet und nichts ein, ja so sehr sagt man immer wie ein gemeinsamer Feind.
Feind, genau.
Da hat man auch immer drauf rumgekloppt und das zieht sich manchmal noch so bis in die heutige Zeit. Es hat sich da sehr viel verändert, aber ich sag mal so, diese Anlage dazu ist immer noch da, sich darüber zu ergehen. Das finde ich immer schade, also vor allen Dingen auch für meine Kolleginnen und Kollegen, weil die hier unglaubliche Arbeit leisten und ich manchmal auch den Eindruck habe, dass das sehr unterschätzt wird, was hier geleistet wird und auch in Teilen auch geleistet wurde. Also wir kommen ja vielleicht noch darauf, wie die Entwicklung in den letzten 25 Jahren war. Es ist unglaublich viel nach vorne passiert. Das kann ich sicherlich mit Fug und Recht sagen. Und das ist auch nicht mein ausschließlicher Verdienst, das ist eben das Verdienst einer Gemeinschaftsarbeit und des Zusammenwachsens auch des Staatsbades, aber auch mit der Stadt Norderney und auch mit den Stadtwerken. Das ist mittlerweile, und da wird auch nach Norderney geschaut, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und während es in vielen Destinationen immer wieder, ich nenne das immer diese Schaukämpfe gibt zwischen Bürgermeistern, Co-Direktoren, irgendwelchen sonstigen Geschäftsführern, das findet hier alles nicht statt. Es ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, und man hat auch mal Auseinandersetzungen. Aber wie gesagt, das klären wir hier respektvoll, das klären wir hier untereinander. Da hat die Öffentlichkeit auch nichts drin zu suchen. Wir sind hier ein professionelles Unternehmen und möchten auch so agieren.
Ich meine, das ist ja auch schon etwas Besonderes. Wenn die Leute, die es jetzt nicht kennen, die ihn oder nein auch nicht kennen, wenn man sozusagen hier auf dem großen Kurplatz ist, schräg gegenüber vom Konversationshaus, da sitzen nämlich beide. Das ist ja auch nicht so typisch, glaube ich. Also der Kurdirektor und der Bürgermeister teilen sich ein Vorzimmer. Also das muss man auch immer hinkriegen, weil du hast ja gerade gesagt, dass es da durchaus manchmal so ein bisschen Reibereien auch zwischen Politik und dem Kurbetrieb gibt, obwohl sie ja eigentlich zusammenarbeiten sollen. Ihr habt euch damals bewusst entschieden, das so zu machen, so nach dem Motto, okay, wir müssen eng miteinander arbeiten, dann können wir sozusagen ja auch unsere Büros so weit zusammenlegen, dass wir einen kurzen Weg haben und nicht irgendwie über die halbe Insel laufen müssen.
Ich habe das immer als relativ normal empfunden, musste aber irgendwann feststellen, dass, wenn ich das mal so nebenbei erwähnte, ich dann in der Branche immer angesprochen wurde, wie du hast mit deinem Bürgermeister zusammen im Vorzimmer. Also das wird wohl als sehr außergewöhnlich empfunden. Ich kann mich erinnern, dass meine Delegation vom Borkum hier war, die konnten das gar nicht glauben. Die haben das sogar fotografiert und dann da ins Tagesblättchen gebracht, ja, weil sie das so außergewöhnlich fanden. Ja, also die Kommunalisierung damals lag ja an, und die war auch sehr intensiv. Und als das ganze Kind dann sozusagen in trockenen Tüchern war, hat der damalige Bürgermeister Klaus Alde-Garmann, mit dem ich dann auch viele Jahre noch freundschaftlich sehr verbunden war und der leider vor anderthalb Jahren verstorben ist oder fast zwei Jahren verstorben ist, der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf Norderney zu bleiben. Meine nächste Station wäre eigentlich ein weiteres Staatsbad gewesen in Niedersachsen, um das ebenfalls zu kommunalisieren. Und dann habe ich gedacht, also eigentlich gefällt es dir ganz gut hier. Ja, mach das mal. Und dann ging es auch relativ schnell darum, die Verwaltungen zusammenzulegen. Dann hatten wir ein gemeinsames Vorzimmer. Das war in den ersten Jahren, insbesondere nachdem dann Alde-Garmann auch nicht mehr Bürgermeister war und dann Ludwig Salvelius kam, und ich muss sagen, damals mit sehr großen Vorbehalten eines solchen gemeinsamen Vorzimmers und durchaus auch mit der Absicht, das gegebenenfalls aufheben zu wollen, muss ich sagen, hat gerade Ludwig Salvelius drei Monate später nach seiner Wahl bei mir gesessen und hat gesagt, Mensch, eigentlich funktioniert das richtig gut, das können wir auch so lassen. Und ich fand es wirklich gut, dass wir ihn auch davon überzeugen konnten, dass das so richtig ist. Und auch das, so wie mit dem heutigen Bürgermeister Frank Ulrichs, ist die Zusammenarbeit immer sehr gedeihlich und sehr intensiv. Und ich glaube, das tut auch der Insel insgesamt gut. Da muss man die ein oder andere persönliche Befindlichkeit dann auch mal weglassen. Auch das gehört zu einer professionellen Zusammenarbeit dazu. Ja, wenn man sich dann noch auch gut versteht, ist das natürlich auch etwas, was deutlich hilft. Und mittlerweile leben wir 20 Jahre unter einem Dach mit einem Vorzimmer. Ich habe drei Bürgermeister sozusagen erlebt und es hat immer gut geklappt. Und wenn ich gefragt werde, warum klappt denn das so gut bei euch, dann sage ich immer von meiner Seite her, weil ich das will. Mhm. Ich möchte, dass das klappt. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich meine persönlichen Animositäten und Befindlichkeiten
in Vordergrundstelle, genau, richtig.
Genau, sondern hier zum Wohle der Insel im Grunde nach vorne schaue und die Zusammenarbeit auch suche. Und da sind wir wieder bei der Ausgangssituation, wie man in den Wald reinruft. So kommt es auch raus. Die Leute, die sich immer über andere beschweren, denen sage ich immer, dann überleg mal, vielleicht an dir etwas zu verändern. Ich bin, glaube ich, ein reflektierter Mensch und bin auch froh, dass mir das gegeben ist. Das ist ja nicht etwas, das ist ja eine Eigenschaft, die man hat. Die
kannst du nicht lernen.
Genau. Die kannst du einfach nicht lernen. Entweder bist du reflektiert oder bist nicht reflektiert. Ich bin sehr dankbar, diese Eigenschaft zu besitzen. Und im Übrigen finde ich das auch sehr spannend. Also es ist unglaublich spannend, in zwischenmenschlichen Beziehungen sein eigenes Verhalten mal zu verändern und zu beobachten, wie das auch die Gegenseite dann verändert. Ist ein bisschen Tiefenpsychologie jetzt, aber das muss nicht immer das Verkehrteste sein.
Wir kommen nochmal zu der Tatsache, du bist auf die Insel gekommen, so wie wir sie heute kennen, die Insel. Also die Besucherinnen, die Besucher, die hierher kommen, die sehen diese schicken weißen Häuser, die sehen das tolle Konversationshaus, die sehen den Kurplatz. Es ist alles schick, alles sauber, es wird nach wie vor auch gebaut, aber nichtsdestotrotz, also die Insel ist relativ stabil, auch wenn sie sich verändert, also sagen wir es mal so, stabil in der Veränderung. Das Konversationshaus zum Beispiel, das ist ja auch nicht immer so da gewesen oder hat so dagestanden, wie es heute dasteht. War das damals eine der ersten Herausforderungen, eine der ersten, die du angehen solltest, also dass du das auch veränderst? Weil du hast ja gerade auch schon gesagt, ja, die alteingeschworenen Menschen oder auch Institutionen, die sind manchmal ein bisschen schwergängig und dann kommt da jemand Neues und der will was bewegen, hat auch den Rückhalt vielleicht aus Hannover und dann wird dann was angeschoben, dann wird erst gesagt, weiß ich nicht, ob das was taugt, und im Endeffekt sind, glaube ich, ja heute alle stolz, dass es so dasteht, wie es dasteht.
Ja, also die Herausforderungen waren große. Man muss wirklich sagen, man hatte sich so ein bisschen eingerichtet auf der Insel. Auch unser Unternehmen, also ich bin in ein Unternehmen gekommen, das sich in Teilen viele Komfortzonen, sagt man ja so schön,
jetzt sag aber nicht Lifestyle-Teilzeit.
Nein. Das, ja, aber diese Begrifflichkeit gab es damals gar nicht. Aber dadurch, dass diese Insel sehr klein ist und jeder jeden kennt, war so dieses Thema von einer Hand wäscht die andere. Und man hat sehr auf sich geachtet. Und damals war auch immer so dieser Spruch, ich glaube, das war auch der damalige Bürgermeister Alde Garmann, der immer sagte, am liebsten wäre es ja den Insulanern und Insulanerinnen noch, dass die Gäste einfach ihre Portemonnaies auf die Fähre schmeißen und sie in Ruhe lassen. Und das war so ein bisschen diese Situation, in die ich reingekommen war. Es war, die Infrastrukturen waren alle relativ marode. Ich will nicht sagen heruntergekommen, also gepflegt waren sie. Aber es war einfach alles nicht mehr up-to-date, nicht mehr zeitgeistig, nicht mehr zeitgemäß. Es war alles sehr veraltet und auch die Strukturen waren sehr verkrustet. Hier war immer ein großer Neidfaktor auch. Jeder hat auf jeden geguckt, dass er ja nicht zu viel kriegt. Aber jeder hat auch dafür gesorgt, dass er genug hat, wenn du verstehst, was ich meine.
Klar,
und das war so die Situation, in die ich reingekommen bin, und das war echt eine schwere Nuss, die man knacken musste, um da reinzukommen. Ich würde sagen, es gab mehrere Faktoren, die zusammengespielt haben. Als ich damals kam, gingen zwei große Projekte los. Das eine war die große Deckwerksanierung. Die fing also just in dem Moment an. Sodass ohnehin wir als Staatsbad gefordert waren, auch alles, was touristische Liegenschaften, die an dem Deckwerk lagen, betrafen, ins Blickfeld zu nehmen. Und mit der Kommunalisierung sind ja auch einige Gastronomien rübergegangen, die sich ja am Strand befinden. Einige ist gut, es sind eigentlich fast alle Strandgastronomien in unserem Eigentum, was viele Gäste vielleicht auch heute zum ersten Mal hören. Und das mag vielleicht überraschen, aber wir haben viele Gastronomien in unserem Eigentum, die wir verpachtet haben. Das ist auch einer der wesentlichen Aufgaben in den 25 Jahren gewesen, die der Insel im Übrigen auch sehr gut getan haben, weil wir haben die Angebote sehr diversifiziert. Wir haben nicht Pächter ausgeschrieben, sondern wir haben Pachtkonzepte ausgeschrieben. Und das war so diese eine Bewegung, die es gab. Und dann die andere war eben die Herausforderung des heutigen Badehauses. Die Einrichtung hieß damals noch Welle. Interessanterweise hießen die auf allen Inseln irgendwie Welle.
Ich denke, keine das Ahnung. Kann ich nachvollziehen. Ich bin ja viel unterwegs gewesen, damals auch für den NDR. Und die Welle, die gab es fast überall. Ne?
Ja, genau. Also was ja auch so ein bisschen zeigt, also das war so eine satte Zeit.
Ja, ja.
Alle liefen hier irgendwie mit dicken, runden Bäuchen, also im übertragenen Sinne durch die Gegend. Und als wir anfingen, so die Gastronomien zu machen, als wir anfingen, das Badehaus zu projektieren, also da kam mir so eine Nervosität auf. Wir haben viel mit David Dorn Jansen und Partner in Bad Zwischenahn zusammengearbeitet, aber auch mit der Familie Brune hier auf der Insel Norderney, die ja auch einige Ausrufezeichen in der Hotellerie gesetzt haben in der Zeit. Das lief dann so parallel. Und das machte viele Anbieter hier auf der Insel nervös. Ne? Was macht dieser Spund da? Was will der? Dann kam noch hinzu, damals die Weiße Düne war vakant. Der damalige Pächter hatte aufgehört und sie haben das dann ausgeschrieben, haben das als ganzjährige Gastronomie ausgeschrieben. Da haben alle gesagt, der ist ja verrückt, dieser Geschäftsführer. Das läuft ja nur im Sommer.
Nicht genau,
das
ja.
ist ja eine Bretterbude. Und na, dann hat der heutige Pächter, Herr Möckel, dann auch noch angefangen während der Umbauzeit. Wir durften ja dann nur im Sommer umbauen, wie sonst ja eigentlich nur im Winter umgebaut wird, aber das ist ja in der Schutzzone. Und dann hat er da einfach so eine klapperige Bierbude aufgestellt und hat daraus frischen Hummer verkauft. Und das war natürlich etwas, wo viele sagten, also das geht nicht gut und jetzt drehen die da völlig durch. Und die Leute fingen an, die Gäste fingen einfach an, dieses Produkt zu lieben, dahin zu pilgern. Und man sieht ja heute, welche Erfolgsstory also diese Weiße Düne ist. Sicherlich ein Ausrufezeichen gesetzt und mit der Fertigstellung des Badehauses als Europas größtes Thalassozentrum haben wir natürlich erstmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt.
Vielleicht kann man nochmal dazu sagen, Weiße Düne hast du gerade angesprochen, mittlerweile auch, dass die Leute dahin pilgern. Ich glaube schon, dass es ja oftmals so ist, dass neue Konzepte erstmal kritisch beäugt werden. Also auch nicht alle neuen Konzepte funktionieren. Wenn ihr so eine Ausschreibung macht, ihr habt gesagt, oder du hast auch gesagt, ihr habt diversifiziert, habt das also ganz bewusst gemacht, also dass die ganzen Lokalitäten eben alle einen unterschiedlichen Look haben, alle ein unterschiedliches Angebot haben, damit eben nicht dieses, wie soll man sagen, ja, da kannst du auch auf jede andere Insel fahren, sondern dass es eben was Besonderes darstellt. Wie sehr haben die Leute dann noch mitgezogen? Waren das dann Insulaner oder sind auch Leute von außen gekommen, die gesagt haben, oh, Insel will ich gerne mal ausprobieren, ich habe den Mut, ich habe vielleicht auch das Geld, aber ich gehe auch mal ins Risiko, um sowas durchzuziehen?
Der Möckel ist ja das Beispiel dafür, ist ja nicht auf der Insel geboren, hat sich damals beworben und insofern aufgrund seines Konzeptes, nicht aufgrund seiner Person, aber aufgrund seines Konzeptes, also wenn das hier die ganze Zeit klappert und schlurft, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der leckere Tee, den wir uns hier gegenseitig immer einschenken. Na, aber kein Neid.
Auf keinen Fall.
Na, und das hat dann damals ja genau dieses Ausrufezeichen gesetzt und den Markt eben auch sehr viel flexibler und offener gemacht. Ich musste eine Zeit lang mir auch durchaus anhören, dass ich ja dann eher die Bewerber von außen bevorzugen würde. Aber ich bin bis heute dankbar, dass wir immer einen Aufsichtsrat hatten, der also wirklich auf die Sache geschaut hat, auf die Konzepte geschaut hat und wirklich da auch zukunftsgerichtet und mutig gedacht hat. Und gerade der Rat unter Alde Garmann war sehr mutig, also schon im Rahmen der damaligen Kommunalisierung. Es ging ja um unglaublich viel.
Es ging um unglaublich hohe Summen, glaube ich. Ging, das war ja auch ein Risiko. Ne?
Um unglaublich hohe Summen. Es ging natürlich auch um die Übernahme der Verantwortung. Das Land hat damals der Stadt relativ deutlich gesagt, dies ist hier jetzt die letzte Chance. Und ansonsten wird das Tafelsilber verkauft. Und Da hat die Stadt, also Beherz, zugegriffen. Es hat damals einen sogenannten Lenkungsausschuss gegeben. Darin, die muss ich jetzt einfach mal nennen und liebe Grüße bestellen, weil ich glaube, die haben eine unglaublich erfolgreiche Grundlage für die Weiterentwicklung des Staatsbades gelegt. Das waren parteiübergreifend damals Theo Weddermann und Herbert Fisser und Jan Ennen und der damalige Bürgermeister Alde Garmann. Und das war eben die Verhandlungsgruppe in Hannover. Und witzigerweise saß ich ja auf der anderen Seite des Verhandlungstisches, aber durchaus auch mit dem Wissen, dass mich der Bürgermeister ja auch angesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte, dort also
zu bleiben,
auch,
eben,
auch
ne?
zu bleiben. Und das brachte mich natürlich in eine eigenartige Situation. Und da war es eben auch wichtig, um auch nochmal auf die Gastronomien zurückzukommen, dass nicht dann die Stadt das Tafelsilber verkaufen würde, sondern wir uns mit diesem Tafelsilber als Staatsbad selber stärken. Und diese Grundlagen sind dort gelegt worden und ich bin bis heute dankbar, dass uns das so gut gelungen ist. Und wir stehen als Staatsbad immer noch gut da. Wir schreiben Jahr für Jahr positive Zahlen. Das ist außergewöhnlich für eine kommunale Einrichtung und darauf sind wir auch sehr stolz. Oh. Das ist ein gemeinsames Verdienst, insbesondere auch der Grundlagenverhandlungen, die damals getätigt wurde.
Vielleicht können wir noch mal zu ein paar Geschichten. Du hast gerade ja schon angesprochen, das Badehaus, dass da sehr viele auch Bedenken hatten. Also ich bin jetzt ja auch vor kurzem wieder mal drin gewesen und finde es immer noch beeindruckend, wie toll das gemacht wird, geworden ist, wie die Atmosphäre da drin ist und sowas, was man alles dort machen kann. Ich weiß nur aus der Zeit, das hast du mir irgendwann mal erzählt, wenn ich mich hoffentlich richtig erinnere, dass die Eröffnungsfeier eigentlich stattfinden sollte mit Wasser im Becken. Es war doch nicht möglich, Wasser ins Becken zu lassen, weil das Wasser sonst gleich wieder abgelaufen wäre, weil es noch nicht ganz dicht war. Und ihr habt sozusagen gesagt, okay, dann machen wir doch einen Knaller daraus, indem wir eben die Eröffnungsfeier komplett anders machen. Wie, das darfst du jetzt erzählen.
Ja, also da fallen mir auch alle Sünden wieder ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht sollte ich mal ein Buch schreiben, wenn ich hier durch bin. Also wir hatten die Eröffnungsfeier im August und damals der damalige Ministerpräsident Christian Wulff hatte sich angesagt. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass er der Insel sehr verbunden ist. Und hat natürlich gesagt, selbstverständlich komme ich. Ich kann aber nur in diesem Zeitfenster. Und dann haben wir natürlich alles darauf ausgelegt. Der Bauplan war auch so, dass wir weit vorher fertig sein sollten. Waren wir auch, aber wir hatten es nicht mehr geschafft, das Becken abgedichtet zu kriegen, weil uns dieser Naturstein, also eine Charge, fehlte. Der musste noch gesetzt werden. Und den Bereich konnten wir nicht mehr abdichten. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir aus der Not eine Tugend. Wir lassen gar kein Wasser ein, sondern wir haben dann damals unser 40-köpfiges Sinfonieorchester einfach auf einer Tribüne in dieses Becken gesetzt und haben das komplette Becken bestuhlt und haben dann ein riesiges Eröffnungskonzert im Badehaus gegeben. Also war nicht das Erste, was dort passiert ist, Schwimmen im Meerwasser, sondern tatsächlich ein großes kulturelles Highlight, von dem also die Norderneierinnen und Norderneier heute noch sprechen und das in ganz besonderer Erinnerung behalten haben. Ludger, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Dieser Klangkörper des Sinfonieorchesters hat das Haus fast zum Platzen gebracht und die Menschen saßen und standen dort mit Gänsehaut pur und es war eine ganz erfolgreiche Eröffnungsfeier. Aber
sorgt ja auch für Schlagzeilen an der Stelle.
Achtung, oder? Treppenwitz ohne ja. Wasser. Im Deutschaufsatz ja. hätte man gesagt, Thema verfehlt.
Thema verfehlt, ja.
Aber das ist das, was ich vorhin sagte. Gibt's nicht, gibt's nicht. Und da muss man immer das Beste draus machen.
Ein zweites Ding, was ihr auch sehr gut könnt, oder wir kriegen ja regelmäßig auch sozusagen das Norderney-Magazin nach Hause geschickt, was unheimlich toll immer gestaltet ist. Ein Slogan, den ihr damals kreiert habt, der hat damals, glaube ich, auch für Aufsehen gesorgt, weil nicht ganz klar war, auf wen sich das jetzt beziehen sollte. Wenn man heute irgendwo ein Handtuch sich vor der Insel mitnimmt oder sowas oder kauft, dann steht da drauf, meine Insel. Also dieser Slogan hat, glaube ich, damals dafür gesorgt, dass die Insulaner selber gesagt hat, wieso ist doch unsere Insel und nicht die Insel der TouristInnen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Musstest du damals sehr kämpfen? Wo kam der Vorschlag her und wie lange hat es gedauert, bis der dann auch von den Insulanerinnen und Insulanern so akzeptiert wurde, dass sie gesagt haben, eigentlich ganz schlau?
Naja, wir haben neben diesem Infrastrukturkonzept, vielleicht darf ich noch kurz anmerken, dass wir dann nach dem Badehaus, du hast es ja schon gesagt, dann eben auch den ganzen Kurplatz umgebaut haben, das Konversationshaus zeitgeistig nach vorne gebracht haben, das Bazargebäude gebaut haben und dieses ganze Ensemble. Das waren so die ersten Jahre, mit denen wir uns hier besonders auseinandergesetzt haben. Das war sozusagen das eine Hauptaufgabengebiet und dann hatten wir eben das von dir jetzt gerade angesprochene zweite Hauptaufgabengebiet, dass wir gesagt haben, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig vertriebstechnisch vermarkten und am Markt positionieren und wer möchten wir eigentlich sein? Und wir haben viel bei unseren Gästen reingehört und wenn man Stammgastklientel bis heute von bis zu über 65% hat, die also zwei oder mehrmals im Jahr zu uns kommen und immer wieder, dann haben die eine besondere Verbindung zur Insel und wir stellen das immer wieder fest, dass ganz oft, ja, das ist so meine Insel gesagt wurde und dass gesagt wurde, ja, und das Konversationshaus zu meiner Zeit und dieses Mainz, das war also immer ganz oft und ganz weit vorne. Und wir wollten etwas, was nicht so abgedroschen ist, aber trotzdem eine hohe Emotionalität und Identifikation bringt und waren dann auch ganz schnell einfach bei dieser schlichten Form des Meine Insel, haben uns das schützen lassen und haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es in Teilen der Bevölkerung der Insel eine solche Diskussion auslöste, die wir dann auch sehr intensiv geführt haben. Wir haben den Slogan beibehalten, weil wir ihn auch nach 20 Jahren immer noch gut finden. Er passt zu Norderney. Aber gleichwohl hat diese Diskussion bei mir auch ausgelöst, dass wir auch noch mal stärker auf die Bevölkerung der Insel schauen müssen. Daraus folgte ja später dann auch das Lebensraumkonzept, weil mir dann natürlich auch bewusst wurde, wenn der Gast ein Zufriedenheitsdelta spürt zwischen ihm und den Menschen, die hier leben,
genau.
Dann ist das einfach auch nicht gut für das Zusammenleben hier und insofern waren wir, wie sagt man es so schön, stets bemüht, alles in den Einklang zu bringen. Gleichwohl, das hatten wir ja letztes Mal angesprochen, gibt es ja jetzt Tourismuskonzepte auf Ebene des Bundes und des Landes und ich bin sehr froh, dass man sich jetzt auch mal ernsthaft damit beschäftigt, für was soll Tourismus zukünftig zuständig sein und für was kann es gar nicht mehr zuständig sein. Also wir sind eine Querschnittsbranche. Wir können unmöglich alle Wünsche und Anforderungen bedienen und wir müssen die Aufgabenfelder nochmal deutlicher und besser verteilen. Ein Stück weit ist Lebensraumkonzept nicht nur eine touristische Aufgabe, es ist auch eine städtische Aufgabe in unserem Fall. Wir haben dort ja auch eine Koordinatorin. Unsere Stadt nimmt sich auch dieses Themas an und das ist immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Aber meine Insel hat sich eingeprägt, ist zu einer echten Marke geworden. Im Rahmen einer sogenannten Empfehlungsmarketing-Kampagne. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten keine Messe mehr besucht, außerhalb der ITB. Wir machen kaum noch Anzeigenwerbung. Wir sind komplett empfehlungstechnisch aufgestellt. Für uns ist wichtig, dass der Gast uns in seinem Erleben weiterempfiehlt. Darum haben wir einen großen Schwerpunkt auf unseren Veranstaltungskalender gesetzt, White Sands, Summertime, aber eben auch das Kulturzentrum und das Kurtheater, das Konversationshaus mit ganz viel Kleinkunst, mit Theater, Landesbühne und so weiter. Über 1000 Groß- und Kleinveranstaltungen im Jahr. Damit setzen wir uns neben dem Thalasso-Angebot deutlich ab und haben uns dort auch einen echt großen Ruf erarbeitet.
Kommt natürlich auch zugute, wenn man guckt, du hast vorhin auch schon unter anderem angesprochen, was ihr alles auf der Insel gemacht habt. Auf der einen Seite Infrastrukturen müssen geschaffen werden, auf der anderen Seite geht natürlich auch ganz viel Geld da rein. Das heißt also, kann man das irgendwie darstellen, abbilden, wie viele Millionen hier investiert worden sind und vor allen Dingen, was auch dazu geführt hat, dass wenn eine Insel attraktiv ist, also sagen wir mal so, wenn die Braut schön gemacht wird, dann kommen auch die Interessenten sozusagen freiwillig, die sagen, also das ist so toll, da möchte ich auf jeden Fall wieder hin, neben dem Empfehlungsmarketing, weil es muss ja auch dafür gesorgt werden, dass es dann auch schick aussieht, dass es weiterempfohlen wird.
Ja, nur wir als Staatsbad haben um die 75 bis 80 Millionen Euro reine Investition getätigt in all den Jahren. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also
vielleicht mal ein paar Highlights, ein paar Beispiele.
Ja, also wir haben, ich kann mal anfangen mit dem ersten Projekt, ich umgebaut habe. Ja, ja. Das erinnere ich noch, das ist tatsächlich die Badehalle am Weststrand. Und nach 25 Jahren schließt sich der Reigen. Wir sind dort jetzt wieder am Umbauen. Jetzt geht wahrscheinlich das Ganze wieder von vorne los. Dann haben wir im Rahmen der Deckwerkserneuerung ganz viele Gastronomien angepasst und umgebaut. Wir haben das Badehaus Norderney neu errichtet. Wir haben die EasyNC-Karte ständig verbessert und erweitert. Also die Norderney-Karte war auch immer ein riesiges Thema. Dann haben wir die Weiße Düne und daran grenzend ein Wohnhaus neu errichtet. Das Kurtheater, Modernisierung, Milchbar, das Basargebäude mit dem Café Extrablatt unten drin. Dann haben wir die Infrastrukturplattformen an den Stränden neu errichtet. Wir haben die Thalasso-Plattform in den Dünen errichtet. Wir haben dann den ganzen Kurplatz und die Kurmuschel neu errichtet. Dann kam in 2008 das Konversationshaus. Das war auch ein wirklich spannendes Jahr. Und man muss einfach sagen, auch das Konversationshaus ist seiner Intention wirklich gerecht geworden, als der zentrale gesellschaftliche Mittelpunkt für die Einheimischen und die Gäste. Also das wird bis heute, genauso wie das Badehaus, ich sage immer, die sind nicht so eine Eintagsfliege, sondern die sind beide Einrichtungen, sind wie so ein guter Wein. Je älter und je länger die am Markt sich befinden, desto selbstverständlicher wird ihre Nutzung und die Menschen lieben das. Und ich habe das, glaube ich, mal gesagt, im Jugendjargon nennen sie das Conva. Und ich finde immer, wenn so ein Ding so einen Namen kriegt im Volksmund,
dann ist es angekommen, ja.
Dann ist es absolut bei Jung und Alt angekommen. Wir haben dann auch nochmal das ganze Familie Thalasso-Bad renoviert. Also das ist ja die zweite Hälfte des Badehauses sozusagen, weil das war ja damals in zwei Etappen. Wir haben dann die Strandkorbhalle neu gebaut. Wir haben eine Beachbar am Westbad errichtet, die sich großer Beliebtheit erfreut. Wir haben dann das ganze Kap Horn umgebaut, wo heute der Spielplatz ist, der See ist und so eine Art Seniorenpark, ja. Dann haben wir die Marienhöhe umgebaut, die alte Meierei. Wir haben zwei große Personalwohnhäuser errichtet mit über 90 Wohnungen insgesamt, die wir mittlerweile als Staatsbad haben. Wir haben den Hinnis Tum haben wir gekauft. Das ist ja auch eine echte Investition.
Absolut, ja.
In die Zukunft. Das heißt auch, wir haben auch Gastronomien aufgekauft. Zum Beispiel das heutige Cornelius war damals gar nicht in unserem Eigentum, haben wir dann aber eben gekauft. Kurpark, Napoleonschanze. Wir haben Schlafstrandkörbe angeschafft. Ich könnte das jetzt beliebig.
Aber das sind ja alles so Locations, die jetzt auch die Touristinnen und Touristen, selbst wenn sie es noch nicht kennen. Also ich glaube, auch viele, die es kennen, wussten nicht, was du vorhin schon gesagt hast, dass sie sozusagen in eurem Besitz sind und von euch verpachtet werden. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass diese Investitionen sich ja auch auszahlen. Du hast ja vorhin gesagt, ihr seid sozusagen jedes Jahr noch in den schwarzen Zahlen, was für ein Staatsbad oder überhaupt für Kulturstädte, Gemeinden nicht unbedingt zu erwarten war, seid ihr aber da voll drin. Bedeutet natürlich auch, dass nach 25 Jahren vielleicht ja du auch so eine gewisse, ja, ich will das nicht sagen Genugtuung, aber dass du vielleicht sagst, ist doch ganz gut gewesen, auf der einen Seite, dass ich so lange hier geblieben bin und das alles mitverfolgt habe und auf der anderen Seite, dass ihr euch, also ob das nun das Rathaus beziehungsweise der Bürgermeisterin, der Rat der Stadt und ihr, dass ihr sozusagen die gleichen Visionen irgendwann entwickelt habt und gesagt, wenn wir das so machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, groß.
Ja, also Genugtuung ist ja auch immer so ein Wort, sag ich mal, aber Stolz. Es ist schon Stolz, ja. Dass ich auch verspüre für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass das hier keine One-Man-Show ist, im Gegenteil. Genugtuung fühle ich eher für andere, die damals sich weit aus dem Fenster gehängt haben
und gesagt haben.
Sich also für die Kommunalisierung stark gemacht haben, die auch dafür abgestraft worden sind. Die ganze Ära Aldegarmann, dieser ganze Rat, ist dann nach der Kommunalisierung in der Folgewahl auch wirklich abgewählt worden. Und das hat den damaligen Bürgermeister und auch einige Ratsherren und Damen wirklich bitter gemacht. Und ich habe denen immer gesagt, wartet es ab. Irgendwann werden wir die Früchte tragen, die ihr hier mutig gesät habt. Und genau das ist gekommen. Also ich kann mich sehr gut erinnern, in einem meiner letzten Gespräche mit Klaus Aldegarmann, er lag schon in Münster im Krankenhaus, war schwer krebserkrankt und da haben wir noch genau darüber gesprochen und er war wirklich versöhnt mit allem und das war ein Moment der Genugtuung. Da habe ich mich gefreut, dass er auch gemerkt hat, es ging nicht gegen ihn persönlich, die Menschen waren hier verunsichert, alles war neu. Und eins muss man mal sagen, die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, die haben ganz lange auch in die Zukunft getragen. Davon haben auch die Folgeräte auf Norderney sehr profitiert, weil eben dahinter steckte ein ganzes Infrastrukturkonzept, ein ganzes Marketingkonzept ausgerichtet bis weit in die Zukunft. Also das war total visionär, was damals auf Norderney stattgefunden hat. Und das wirklich Schöne war, dass also auch die private Hand komplett mitgezogen ist. Die Hotels fingen an, umzubauen. Sicherlich auch aus einer bestimmten Drucksituation heraus. Die Gastronomien fingen an, sich zu modernisieren. Sicherlich, weil wir modernisiert haben und die Konkurrenz schläft nicht, sagt man ja so schön. Da muss man eben tätig werden. Aber man hat diesen Anstoß auch verstanden. Und die Wirkung, die Dinge nicht zu verkaufen, sondern also das Tafelsilber nicht zu verkaufen, sondern zu gestalten, zukunftsfähig zu machen und Einnahmen daraus zu generieren, die haben wirklich Früchte getragen, sodass eben auch viele in der Privatwirtschaft gesagt haben, diesen Weg gehen wir mit, da wollen wir auch dabei sein. Und das hat Norderney einen unglaublichen Schub gegeben. Und wir sind heute in einer Situation, wo ich sage, jetzt müssen wir schon wieder aufpassen, dass eben dieses Engagement und diese Vision nach vorne auch erhalten bleibt. Und es darf so dieses Sättigungsgefühl.
Ja, man darf sich nicht drauf ausruhen.
Darf nicht eintreten und man darf sich einfach nicht ausruhen. Und der Gast hat auch einen Anspruch darauf, dass sich diese Insel stetig weiterentwickelt, im Geiste seines Naturraumes natürlich, immer auch nachhaltig. Das sind ja die Themen, die heute sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und ein großes drittes Thema ist ja jetzt dazugekommen in den letzten Jahren. Und das ist die Digitalisierung. Wir sind hier vor einem riesigen Umbruch. Das haben wir ja auch schon thematisiert, Ludger. Aber das sind so die drei Säulen, auf denen wir stehen. Und die vierte Säule für mich ist immer, sind alle meine Kolleginnen und Kollegen, wenn die nicht da wären, dann wäre das hier nichts.
Es ist fast schon ein gutes Schlusswort. Wir sind hier schon über eine Stunde dabei. Wir könnten noch eine ganze Menge erzählen. Ein paar Anekdoten können wir sicher irgendwann auch noch mal raushauen. Aber ich glaube schon, so ein Rückblick 25 Jahre, die Wahrscheinlichkeit, dass du noch mal 25 Jahre Kurdirektor auf der Insel bist, ist ja nicht so groß, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich glaube, dass du in den Jahren doch schon mit der Insel sehr, sehr verwachsen bist. Auch wenn du selber sagst, ich bin ja hier für die Insulaner kein Insulaner, aber ich glaube, selber fühlst du dich, glaube ich, schon so als Insulaner und hast die Insel ja sozusagen auch so sehr stark verinnerlicht.
Ach, ich glaube, dass die wenigsten mir diesen Status absprechen würden und mir dieses Gefühl auch gerne lassen werden.
Ja, klar.
Ich wollte auch nochmal Danke sagen für all den Zuspruch, den ich am 1. April, und das war hoffentlich kein Scherz, sagt man ja so schön,
ja, genau,
bekommen habe. Das hat mich schon sehr berührt, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages, merke ich auch in meinem persönlichen Umfeld, und persönliches Umfeld meine ich jetzt so Kollegenkreis der anderen Inseln und auch der Küstenbäder. Ich mutiere jetzt zu einem der älteren Mitarbeiter.
Ja, Dino.
Kollegen, ich bin so der Dino und ich bin auch ein aussterbendes Segment. Also 25 Jahre, das schaffen die meisten nicht. Ein paar Jahre will ich ja auch noch. Also
ja, eben,
mir geht es ja gut, mir
ja
macht es Spaß, was will ich mehr? Also, dass man heute, und auch das ist ja ein Privileg, einen Beruf hat, den man gerne tut und dass man die meiste Zeit auch morgens gerne aufsteht und ein Beruf auch zur Berufung wird, wenn man sich mal im Wortsinne dann damit auch auseinandersetzt. Das erfüllt mich sehr, das macht mich glücklich und mit einer tollen Familie im Hintergrund gelingt sowieso alles. Das ist ja bei dir auch so, Ludger. Das war ja auch immer dein Standbein sozusagen, um den Wind des Lebens, der in die Segel prallt, dann auch mal abwehren zu können. Es gab sicherlich in der Nachbetrachtung viel, viel Schönes, was nicht so gut war. Das ist dann ja auch Gott sei Dank
verdrängt.
Irgendwann vergessen.
Ja.
Aber auch die Zeiten hat es gegeben, das weiß ich und das ist auch etwas, was einen prägt und auch nach vorne bringt. Also ich muss immer sagen, nicht jede Entscheidung, die mein Aufsichtsrat getroffen hat, hat auch meine Zustimmung gefunden. Und da habe ich vieles erlebt. Also ich habe mich dann immer besonders herausgefordert gefühlt, aus dieser Entscheidung, die mir nicht passte, etwas besonders Gutes zu machen. Und ich musste auch lernen, dass auch nicht wenige dieser Entscheidungen die richtigen trotzdem gewesen sind. Man ist auch nicht immer auf den richtigen Dampfer. Und diese Offenheit muss man sich auch beibehalten und voneinander lernen und miteinander sprechen, gut zu kommunizieren. Ich glaube, das ist das, was mich 25 Jahre gut getragen hat. Und so kann es dann auch noch ein paar Jahre weitergehen. Und dann gucken wir mal. Können wir ja noch mal eine Sendung zum 30. machen oder so.
Genau.
Also 50 werden es nicht, falls das der ein oder andere Norderneier Zuhörer oder Zuhörerin denkt, oh Gott, wie lange will der noch bleiben, kann ich alle beruhigen, also das wird es nicht.
Danke für deine offenen Worte. Ich wünsche dir natürlich auch ganz, ganz viel Glück, dass das alles so kommt. Klar wird es auch in Zukunft die eine oder andere herausfordernde Situation geben, aber ich denke, du bist schon so lange im Boot, dass du mittlerweile weißt, wie du das einzuschätzen hast und wie du, wie man so schön sagt, auch durch den Sturm hindurch manövrieren kannst. Ich wünsche uns allen eine schöne Zeit. Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer. Die Zeichen sind gut, die Sonne scheint, die Wärme kommt zurück und wir sehen uns mit Sicherheit ob dat Eiland. Dankeschön, Wilhelm, für heute und nochmal auch von meiner Seite Gratulation zu 25 Jahren. Alles Gute und hey Norderney.
Ja, ganz lieben Dank, Ludger. Ich sage auch hey Norderney, wünsche alle Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Osterfest. Denken Sie immer daran, nach Karfreitag kommt Ostern.
Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.